Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Führende Grünen-Politiker versuchen, die parteiinterne Aufregung um den Besuch von Außenminister Fischer in Washington zu dämpfen. Im Streit um seine zurückhaltenden Äußerungen zum Irak-Einsatz der USA stimmte sich die Parteispitze heute mit den Chefs der Landesverbände ab. Das Ergebnis ist Kritik an den amerikanisch-britischen Angriffen, aber zugleich Rückenstärkung für das Regierungsmitglied Fischer. Der bekam auch noch einmal deutliche Unterstützung von Bundeskanzler Schröder.
Mit einem politischen Ausflug nach Rom entging der deutsche Außenminister heute den Diskussionen zu Hause. Der Papst verteilte Ringe an die neuen Kardinäle und in Berlin wurden die Grünen vorsichtiger mit der Kritik.
Es sind viele Fragen gestellt worden, aber von Aufstand oder großer Krise kann bisher keine Rede sein.
Wenig Verständnis für den Unmut der Parteibasis zeigte heute der Fraktionsvorsitzende. Der Außenminister habe schließlich eine Verpflichtung zur Diplomatie.
Jedenfalls müssen die Kritiker, die innerparteilichen Kritiker, sehr wohl überlegen, dass Fischer nicht der Außenminister der Grünen Partei ist, sondern Fischer der Außenminister der Bundesrepublik ist.
Und in der Parteizentrale sprach der Bundesvorsitzende am Nachmittag per Telefon mit den Landesvorsitzenden. Schadensbegrenzung und offensichtlich der Versuch, aus der Kritik an Fischer eine Sachdiskussion zu machen.
Eine zerrissene grüne Partei und Konflikte der Grünen mit dem Außenminister ist ein falsches Bild. Die Grünen stehen gut zusammen inhaltlich und sie stehen auch hinter ihrem Außenminister.
Ganz so friedlich ist es bei den Grünen aber wohl doch nicht. Morgen jedenfalls ist Joschka Fischer wieder in Berlin und wird mit dem Parteivorstand und Vertretern der Fraktion sprechen. Und dabei wird er wohl daran erinnert werden, dass er auch Grünen-Politiker ist und dass die Partei militärische Gewalt eigentlich ablehnt.
US-Kampfflugzeuge haben erneut irakische Militärstellungen bombardiert, diesmal in der nördlichen Flugverbotszone. Wie das Verteidigungsministerium in Washington mitteilte, hatten die Iraker zuvor einen Kampfjet der Alliierten beschossen, der sich auf einem Routineflug befunden habe. Amerikaner und Briten kontrollieren seit Jahren die Flugverbotszonen im Süden und Norden Iraks. Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Großbritannien sind auch die Behörden in Deutschland alarmiert. Auf Empfehlung des Verbraucherschutzministeriums sollen alle Tiere untersucht werden, die in den letzten 3 Wochen aus Großbritannien importiert wurden. Zuvor hatte sowohl die Regierung in London als auch die EU ein Ausfuhrverbot für Fleisch und alle Tiere aus Großbritannien erlassen. Die Maul- und Klauenseuche ist eine hoch ansteckende Viruskrankheit. Für Menschen ist sie aber ungefährlich.
Familien, deren Schweine an der Maul- und Klauenseuche erkrankt sind, haben bereits einen Preis zu zahlen. Rachel Fittler stammt von einem Bauernhof auf der Isle of Wight. Sie kann zurzeit nicht zu ihrer Familie auf der Insel zurück, weil der Bauernhof unter Quarantäne steht. Meine Mutter steht unter Quarantäne und passt auf dem Bauernhof auf meine Kinder auf. Meine Schwiegereltern haben mich untergebracht und packen Essenspakete zusammen. Zum ersten Mal seit 20 Jahren ist die Maul- und Klauenseuche nach Großbritannien zurückgekehrt. Hier, auf einem jetzt abgesperrten Schlachthof in Essex, wurden 27 erkrankte Schweine entdeckt. Nach BSE und Schweinefieber der 3. Tiefschlag für die britische Landwirtschaft in kurzer Zeit. Um 5 Bauernhöfe sind kilometerweite Sperrzonen gezogen worden, weil die Seuche auch durch Wind übertragen werden kann. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr dürfen diese Farmen und ein Schlachthof nur nach gründlicher Desinfektion betreten und verlassen werden oder gar nicht. Jeder kann ein potenzieller Überträger sein, nicht nur Lkw-Fahrer. Solange wir die Krankheit nicht im Griff haben, sollte keiner mehr aufs Land fahren. Die Preise für Vieh sind heute um 25% gesunken, nachdem die Europäische Kommission den Export von Fleisch- und Milchprodukten vorläufig verboten hat. Farmer verlieren durch das Verbot rund 3 Millionen Mark täglich. In den nächsten 48 Stunden wird sich entscheiden, ob diese Seuche eingedämmt werden kann oder in einem Desaster endet.
Der Deutsche Bauernverband prüft Schadenersatzklagen wegen der BSE-Krise. Bauernpräsident Sonnleitner sagte, dazu werde eine Interessengemeinschaft BSE-geschädigter Bauern gegründet, die eventuelle Rechtsansprüche verfolgen solle. Ob sich die Klagen der Bauern gegen die Futtermittelindustrie oder den Staat richten könnten, ließ ein Sprecher des Verbandes offen. Unterdessen erwägte auch ein Münchner Anwalt im Namen von 5 Bauern eine Schadenersatzklage. Der Kurs der türkischen Lira ist heute drastisch eingebrochen. Die Regierung in Ankara hatte in der vergangenen Nacht die Wechselkurse freigegeben. Bislang war die Lira an Dollar und Euro gebunden. In diese Währungen hatten Banken zuletzt verstärkt investiert. Das hatte massive Stützungskäufe der Zentralbank nach sich gezogen. Hintergrund der Finanzkrise ist offener Streit in der politischen Führung. Die Bevölkerung reagierte beunruhigt auf die Währungsturbulenzen.
Der Blick auf die Währungskurse war für die Türken heute kein Vergnügen. Am Morgen hatte die ohnehin schwache türkische Lira im Vergleich zum Vortag ein Drittel an Wert verloren, nachdem die Regierung die Wechselkurse freigegeben hatte. Gerüchte über bevorstehende Bankenpleiten kursieren. Wir haben alles im Griff, versucht Bülent Ecevit zu beruhigen und kündigt an, dem wirtschaftlichen Notstand mit Privatisierung und Strukturreformen begegnen zu wollen. Die schwache Lira, so hofft der Ministerpräsident, werde am Ende dem Tourismus und dem Export des Landes zugutekommen. Am vergangenen Montag brach die Istanbuler Börse innerhalb weniger Minuten um über 18% ein, nachdem ein Streit zwischen Ecevit und Staatspräsident Cesar bekannt geworden war. In dem von den Militärs dominierten Nationalen Sicherheitsrat waren die beiden beim Thema Korruption so heftig aneinander geraten, dass der Staatspräsident den Regierungsvertretern die Verfassung auf den Tisch geknallt haben soll. Den Menschen fehlt für das Verhalten der Regierung das Verständnis. Ich kann die Preise nicht noch mehr erhöhen, klagt dieser Schuhverkäufer. Ich werde schon jetzt kaum etwas los, dann kann ich den Laden ganz dicht machen. Wer mit Dollar spielt, meint dieser Rentner, der schadet dem Volk. Pessimismus herrscht nicht nur auf den Straßen Istanbuls, sondern auch im Ausland. Die Turbulenzen der vergangenen Tage haben auch einen Schatten auf den EU-Beitrittskandidaten Türkei geworfen. Nachdem die versprochenen politischen Reformen praktisch zum Erliegen gekommen sind, steht nun auch die Konkurrenzfähigkeit der türkischen Wirtschaft zunehmend in Frage.
Zum ersten Mal hat ein internationales Gericht Vergewaltigungen als Kriegsverbrechen gebrandmarkt. Das Den Haager UN-Tribunal verurteilte heute den Serben Kuna Raz zu 28 Jahren Gefängnis. 2 Mitangeklagte erhielten Haftstrafen von 20 und 12 Jahren. Die 3 ehemaligen Soldaten, so die Begründung, hätten muslimische Mädchen und Frauen im Bosnienkrieg systematisch missbraucht. Da dürfe keiner der Täter, egal welchen militärischen Rang er hatte, Gnade erwarten.
Im Baskenland sind bei der Explosion einer Autobombe 2 Menschen getötet und 4 weitere verletzt worden. Nur wenige Meter neben einem Vorortbahnhof von San Sebastian war der Sprengsatz am Morgen detoniert. Die spanische Polizei macht die baskische Untergrundorganisation ETA für den Anschlag verantwortlich. Das Attentat galt wahrscheinlich einem sozialistischen Stadtrat, der durch die Explosion leicht verletzt wurde. Unterdessen ist in Südfrankreich der mutmaßliche Militärchef der ETA festgenommen worden.
Die interne Untersuchung der Berliner CDU zur Affäre um eine Wahlkampfspende 1995 hat keine Hinweise auf strafbare Handlungen ergeben. Der Rechtsgutachter der Partei Heers räumte aber ein, es habe Verstöße gegen die eigenen Regeln und das Parteiengesetz gegeben. Fraktionschef Landowski hatte insgesamt 40.000 Mark von 2 Firmenmanagern angenommen und nicht angemeldet.
Die Nachrichten im Gepäck von Peter Michael Heers waren nicht so schlecht wie von vielen angenommen. Mit Erleichterung vernahm Berlins CDU-Generalsekretär Ingo Schmidt, dass der Prüfer keine strafrechtlichen Verfehlungen festgestellt hat, weder Untreue noch Unterschlagung. Jeder Pfennig der umstrittenen 40.000 Mark Spende sei abgerechnet worden. Heftige Schelte aber gab es für die Buchungs- und Übergabepraxis.
Das Parteiengesetz ist hier völlig klar und eindeutig. Spenden über 20.000 Mark sind meldepflichtig. Und das ist nicht geschehen.
Und so soll ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden, um diese Frage zu klären, ohne Wenn und Aber.
Wir wollen an der Koalition festhalten, aber unter klaren Verhältnissen. Und dazu muss die CDU nur endlich was beitragen. Wir nehmen der CDU einen Teil dieser Arbeit ab, indem wir in einem Untersuchungsausschuss aufklären werden, was denn die Umstände dieser mysteriösen Spende sind.
Der Opposition aber reicht das nicht. Vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Klaus Landowski will sie wissen, ob es Zusammenhänge gab zwischen der Spende und einem Großdarlehen, das die von ihm geleitete Berlin Hüb den Spendern bewilligte für den Kauf von Plattenbauten.
Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist das Schwert der Opposition. Die Opposition wird es schwingen.
Doch ohne Aussicht auf Erfolg. CDU und SPD halten weiter an der Großen Koalition fest. Einsichten.
Jetzt geht es um den Wunsch, diesen Untersuchungsausschuss einzurichten. Das können wir nicht verhindern, das wollen wir auch nicht verhindern. Wir werden das dort auf den Tisch legen. Ich gehe davon aus, dass die SPD das anerkennen wird.
Doch eines scheint sicher, der politische Streit wird weiterschwelen.
Siemens will mit einer Übernahme der US-Firma Efficient Networks sein Mobilfunk- und Netzwerkgeschäft deutlich stärken. Das amerikanische Unternehmen bietet Produkte an, die Kunden den Breitbandzugang zum Internet ermöglichen. Dazu gehören beispielsweise Modems, also Geräte zur Datenübertragung über Fernsprechleitungen. Den Aktionären des Übernahmekandidaten soll ein Angebot im Wert von 3,2 Milliarden Mark gemacht werden. Auch die Wettbewerbsbehörden müssen zustimmen. Mehr finanzielle Hilfe für Ostdeutschland hat Brandenburgs Ministerpräsident Stolpe angemahnt. Sonst werde der Osten dem Westen noch 25 bis 30 Jahre hinterherhinken, sagte Stolpe der Leipziger Volkszeitung. Aus seiner Sicht muss Geld zum Beispiel gezielt in die Infrastruktur fließen. Auch die europäischen Banken müssten helfen. Anderenfalls könnte es passieren, dass Länder wie Tschechien oder Ungarn bei der EU-Erweiterung an Ostdeutschland vorbeizögen.
Start für die Airbus-Werkerweiterung in Hamburg. Zwei Tage nach dem Gerichtsentscheid zum Ausbau des Produktionsgeländes für den Super Airbus A380 haben die Bauarbeiten begonnen. Für die künftigen Montagehallen muss das größte Süßwasserwatt Europas, das Mühlenberger Loch, teilweise zugeschüttet werden. Zur Stabilisierung werden mehr als 60.000 mit Sand gefüllte Säulen in den Boden gerammt. Umweltschützer wollen weiter gegen das Projekt kämpfen.
Die Reformpläne für den sozialen Wohnungsbau gehen dem Bundesverband Deutscher Wohnungsunternehmen nicht weit genug. Er sprach sich heute dafür aus, die Fördergelder massiv aufzustocken. Außerdem sollte die sogenannte Fehlbelegungsabgabe gestrichen werden, die besser gestellte Mieter zahlen müssen. Die Abgabe vertreibe diese Mieter und gefährde die soziale Balance in den Sozialbausiedlungen. Mit dem Grammy, der höchsten amerikanischen Musikauszeichnung, sind vergangene Nacht in Los Angeles Künstler in 100 Kategorien geehrt worden. Je drei Preise bekamen das Rockduo Steely Dan, die irische Band U2 und der Rapper Eminem. Drei Grammys gingen auch nach Deutschland an Interpreten klassischer Musik. Ausgezeichnet wurden Helmut Rilling, der Leiter des Bach-Kollegiums Stuttgart, der Sänger Dietrich Fischer-Dieskau und die Berliner Philharmoniker unter ihrem designierten Chefdirigenten Sir Simon Rattle.
Die Sektkorken knallten auch in Wien, wo die Berliner Philharmoniker zurzeit auf Gastspielreise Station machen. Ihr Grammy mit dem designierten Chefdirigenten Sir Simon Rattle für Mahlers 10. Symphonie ist schon der vierte in der langen Erfolgsbilanz des Orchesters.
Der Grammy ist natürlich eine ganz besondere Auszeichnung, weil es die wichtigste Auszeichnung im klassischen Musikgeschäft ist. Thank you very
much. Die größte Genugtuung über den begehrtesten Grammy für das beste Album, Two Against Nature, zwei gegen die Natur, empfanden wohl die Jazz-Rock-Veteranen von Steely Dan, die seit 1967 Musik machen und mit deren Erfolg eigentlich kaum jemand gerechnet hatte. Elton John und Eminem umarmten sich auf der Bühne. Versöhnung. Ungeachtet dessen demonstrierten Homosexuellen und Frauengruppen vor dem Auditorium gegen Eminems provozierende Texte. Der Rapper erhielt drei Grammys. Bester Rap-Song, bestes Rap-Album, bester Rap-Auftritt. Drei Grammys auch für die Iren von U2. Ihr Lied Beautiful Day, schöner Tag, wurde unter anderem zum Song und zur Aufnahme des Jahres gewählt. Michelle, Beyoncé und Calandria. Die drei nennen sich Destiny's Child, waren fünfmal nominiert, zweimal gewannen sie. Bester Rhythm and Blues Song, beste Darbietung. 100 Grammys wurden in L.A. vergeben. Madonna, dreimal nominiert, ging diesmal leer aus.
Der Hürdensprinter Frank Falk-Balzer ist wegen Dopingverdachts vom Deutschen Leichtathletikverband suspendiert worden. Beim dritten der Hallen-WM von 1999 wurde bei einer Trainingskontrolle im Januar ein fünfmal höherer Nandrolonwert festgestellt als erlaubt. Jetzt hat Balzer 4 Wochen Zeit, eine weitere Dopingprobe zu verlangen.
Countdown für die heiße Phase im Karneval. Pünktlich um 11.11 Uhr hat in den rheinischen Hochburgen die Weiberfastnacht begonnen. Tausende Närrinnen und Narren zog es in Köln auf den Altermarkt, angefeuert vom Dreigestirn. Bis Dienstag bleiben die Jecken dann an der Macht, die heute die Frauen übernommen haben. Nach alter Tradition geht's mit der Schere den Männern an den Kragen. Viele haben die Krawatten deshalb schon gleich zu Hause gelassen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 23. Februar.
Leichte Wetteränderung. Das Hoch bei Irland zieht auf den Atlantik hinaus und wird schwächer. Das bedeutet, nicht mehr ganz so feuchte Polarluft wie bisher strömt nach Deutschland, sondern etwas trockenere. Das macht sich in Norddeutschland morgen bemerkbar. Dort klart es am Freitag auf. Doch zunächst ziehen in der Nacht ständig Wolken über uns hinweg. Am Alpenrand und am Erzgebirge auch am Tag Dauerschneefall an Rhein, Mosel und Neckar Regen. Südlich der Donau bleibt die Wolkendecke geschlossen. Nördlich der Elbe lockert sie auf. Gegen Abend gehen die Regenschauer im Westen und Südwesten auch in den Niederungen in Schnee über. Der Wind nimmt ab, morgen weht er schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Frostig kalt wird die Nacht im Norden und Osten und am Alpenrand. Am Tag Werte zwischen 0 und 6 Grad. Am Samstag muss mit Schneefällen gerechnet werden, nur im Norden sonnige Momente. Am Sonntag wird es kälter, erst fällt südlich der Donau Schnee, dann auch im Nordwesten. Am Rosenmontag scheint in der Mitte und im Süden ab und an die Sonne und es bleibt trocken. Schnee beschränkt sich auf den Norden und Nordosten. Durch diesen Wintereinbruch wird sich in den deutschen Mittelgebirgen einiges ändern, für Wintersportler zum Guten. Besonders dünn ist die Schneedecke im Sauerland, auf dem Taunus, der Rhön und der Schwäbischen Alb. Nicht über Neuschnee klagen können Wintersportler in den deutschen und Schweizer Alpen. In der Schweiz sollen bis zu 80 cm Schnee dazukommen. Auf der italienischen Seite ist Skifahren bei strahlendem Sonnenschein und ausreichend Schnee in allen Lagen möglich. In den österreichischen Alpen zeigt der Schnee Frühjahrserscheinungen. Morgens und abends sind die Abfahrten vereist, mittags ist der Schnee weich und schwer.